Mein Name ist jetzt schon oft genug genannt worden. Ich brauche mich euch nicht mehr vorzustellen. Das Besondere bei mir ist, das wisst ihr natürlich nicht, dass ich in unserer Familientradition Heinrich der Vierte bin. Das habe ich nicht bestimmt, sondern meine Eltern und dabei wahrscheinlich eher mein Vater, der da wohl tonangebend war. Wir haben 4 Kinder. Nachdem alle Kinder geboren waren, fragte meine Mutter mich mal, warum keiner von unseren beiden Söhnen, die wir haben, wenigstens als Zweitnamen den Namen Heinrich trägt. Da habe ich ihr gesagt, weil wir das so wollten. Dann war sie natürlich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich damit die Familientradition der Weiterführung des Namens Heinrich unterbrochen habe. Und von daher stellt sich die Frage, warum geben wir Namen? Ihr alle habt einen Namen, die ihr hier sitzt, und das wäre jetzt mal interessant zu hören, wie jeder Einzelne heißt und wie jeder auch mit seinem eigenen Namen umgeht, was das für einen bedeutet. Ich muss sagen, als Kind und manchmal auch als Erwachsener war es nicht einfach, mit meinem Namen zu leben. Das ist jetzt nicht so ein moderner Name. Ich habe mir dann angewöhnt von Heinz, er hat einen Satz zu sagen, viele deutsche Kaiser hießen Heinrich. Ich bin kein solcher. Warum geben wir Namen? Namen haben eine Bedeutung. Eltern denken sich etwas dabei, wenn sie ihren Kindern Namen geben. Und ich glaube, keiner von euch, die ihr Kinder habt, hat dann bei der Namensauswahl einen Zufallsgenerator eingeschaltet und gesagt, guck mal, was dabei rauskommt, und so nennen wir dann unser Kind. Namen und ihre Bedeutung. Einerseits dienen sie in der Familie zur Unterscheidung, und andererseits haben sie auch eine familienträchtige Bedeutung. Damit es nicht so heißt, wie der eine gesagt hat, bei uns heißen alle Fritz, nur Ernst heißt Paul. Ja, so. Kann ja auch sein. Wenn sich Menschen zum ersten Mal begegnen, stellen sie sich in der Regel gegenseitig vor, indem sie ihre Namen nennen. Und wenn sie das nicht tun, dann habe ich wenigstens immer die Freiheit zu fragen, wie heißt du? Passiert mir dann zwar manchmal, dass ich im Laufe des Gesprächs den Namen wieder vergesse, muss ich nochmal nachfragen, aber macht nichts. Namensgebung und ihre Bedeutung, auch in der Bibel haben Namen große Bedeutung. Damals gab man den Kindern nur einen Namen, nicht wie bei uns 3, 4 oder 5 und einen Familiennamen auch nicht, sondern einen Namen. Und zur Unterscheidung von anderen nannte man sie nach ihrem Vater. Also zum Beispiel Simon, Sohn des Johannes, oder Jakobus wird genannt, Sohn des Zebedäus. Levi war Sohn des Alpheus. Und selbst Jesus, der eigentlich einen Namen hatte, von Gott vorgegeben und der auch ein Stück weit Programm war, war bekannt im Volk und allgemein als Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. So kannte man ihn. Und mit dem Namen haben die Eltern in der Regel ihren Kindern auch etwas zum Ausdruck gebracht. Hoffnungen, Erwartungen, die man in das Kind gab. Eva zum Beispiel. Nachdem der Abel nicht mehr da war, bekamen sie ja nochmal ein Kind. Wer weiß, wie der hieß? Seth. Und die Bedeutung dieses Namens, Seth, heißt Setzling oder Ersatz. Und sie sagte, Gott hat mir einen Ersatz gegeben für den Kain, für den Abel, der erschlagen wurde. Noah zum Beispiel, der Sohn von dem Lamech. Der Name bedeutet Ruhe oder auch Trost. Und er bekam seinen Namen mit der Absicht, so steht es 1. Mose 5, der wird uns trösten in unserer Arbeit und in der Mühsal unserer Hände auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Noah, der Tröster, der wieder ganz neue Hoffnung bringen kann. Namen konnten aber auch Erlebnisse oder Emotionen zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel Rahel, die Frau Jakobs, die ja zunächst kinderlos war. Und dann, als sie endlich schwanger wurde und einen Sohn geboren hatte und es ihr in der Schwangerschaft oder dann auch bei der Geburt schwer ging, das Kind war geboren, sie merkte, dass sie wahrscheinlich das nicht überleben wird, gab sie dem Sohn den Namen Ben-Onin, Sohn meines Unglücks. Der Junge hat überlebt, die Mutter ist gestorben. Und Jakob, der Vater, was hat er gemacht? Er hat gesagt, nee, er soll nicht Ben-Onin heißen, sondern Benjamin, Sohn meines Glücks. Um mit dem Namen auszudrücken, Gott hat mir von der Frau, die ich liebte und als Erste eigentlich heiraten wollte, einen Sohn geschenkt, den Benjamin. So. Also, so gehen die Dinge hier. Dann gab es auch Namen, die man aus der Tierwelt aufgegriffen hat, um damit vielleicht auch ein Stück weit, wie soll ich sagen, Eigenschaften oder Besonderheiten von Tieren da auf das Kind zu übertragen. Zum Beispiel die Deborah, das heißt Biene, ist wahrscheinlich etwas von der Fleißigen oder der Süßen. Jona bedeutet die Taube, unschuldig. Tabitha, Gazelle. Rahel, Schaf oder Mutterschaf. Das heißt, dies ist jemand, der was vorwärts bringt. Ja, so sind biblische Namen, haben alle Bedeutung. Eltern haben sich dabei etwas gedacht und diese Namen ihren Kindern gegeben. Übrigens, heute möchte ich euch einen Mann mal vorstellen mit dem Namen Manoah. Den schon mal gehört? Wer kennt ihn? Wer weiß, wer es ist? Hand hoch! Keiner? Also gut, dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Wir kennen alle das Sprichwort Nomen est Omen, das heißt, der Name ist Bestimmung. In 1. Mose 17, da wird der Bundesschluss Gottes mit Abraham berichtet, wo Gott noch einmal dem Abraham zuverlässig sagt, mit dir will ich einen Bund schließen und du sollst ein Vater eines großen Volkes werden. Abraham hieß ja zunächst Abram, das heißt erhabener Vater oder Vater. Und dann sagte Gott, du sollst nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham, Vater der Menge. Denn ich will dich zum Vater einer Menge von Völkern machen. So sagt Gott das 1. Mose 17, Vers 5, dann dem Abraham zu. In 1. Mose 29 werden die Kinder von dem Jakob beschrieben. Der hat ja, wie viel hat er gehabt? Wie viel? 13. Das ist richtig. Aber dort in der Aufzählung hat er erst nur 12 gehabt, weil der Josef noch nicht geboren war. Anyway. Aber alle Kinder werden da genannt und interessanterweise zu jedem Kind, lest das mal nach, 1. Mose 29 und Kapitel 30, zu jedem Kind und dessen Name wird gesagt, warum der oder die Betreffende so heißt und was die Bedeutung sein soll. Und interessanterweise hat sich das dann auch im Leben der Söhne Jakobs und auch seiner Tochter entsprechend entwickelt. Es gibt in der Bibel auch einzelne Fälle, wo Gott schon vorher die Namen bestimmt hat, sodass die Väter und die Mütter im Vorfeld schon wussten, unser Sohn muss diesen Namen tragen. Das war nicht immer sehr ein glücklicher Name. Der Jesaja zum Beispiel muss seinen Sohn She'ar-Yashub nennen. Das heißt, ein Rest kehrt um. Stellt euch mal vor, wenn der Jesaja auf die Straße ging und seinen Bub gerufen hat, She'ar-Yashub, da haben die Leute die Ohren gespitzt. Ein Rest kehrt um. Und was ist mit den anderen? Das war die Frage, es war eine Gerichtsansage. Die anderen sind alle weg, nur einer kehrt um. Oder Maher Shalal Hashbas, das heißt Raube, Bold und Eile Beute. Das sind schon happige Namen. Und stellt euch das Kind vor, das damit herumlaufen muss. raube bald, eile Beute. Aber so ging es dem Volk Israel. Der Jesaja hatte mit seinen Söhnen damit eine Botschaft in das Volk hineinzutragen: Euer Zeug wird bald abgeraubt und abgeerntet sein und die Beute weg. Hosea muss seine Kinder nennen: Lo Ruhama, nicht Erbarmen, und Lo Ami, nicht mein Volk. Weil die Menschen so gottlos lebten und von Gott abgewandt, dass er seinen Kindern solche Namen geben musste. Lo Ruhama, nicht Erbarmen. Also das heißt, Gott wird sich nicht über euch groß erbarmen. Lo Ami, ihr seid nicht mein Volk. Ja. Im biblischen Namenlexikon schreibt der Abraham Meister, der hat sich sehr mit den biblischen Namen befasst. Er sagt, die biblischen Namen sind vielfach Fragmente der alten Geschichte, Offenbarungen des göttlichen Vorsatzes, Aussprüche der Hoffnung und Weissagungen der Zukunft. Viele Namen drücken in gewisser Weise die Eigentümlichkeit und den Charakter der Person aus. Warum nenne ich das jetzt einfach mal so? In der Predigt. Die Franziska hat mir schon gesagt, das ist ja jetzt nochmal nicht nur so eine Predigt. Du bist doch kein Lehrer da vorne, also so eine Lehrveranstaltung, das werden soll. Es geht uns heute um die Frage, hat Gott einen Namen? Verschiedentlich ist schon darauf hingewiesen worden, aber wie heißt er? So wie der Erzbischof die Kinder in München in der Schule fragte, wie heißt du? Da sagt der kleine Bub, ich heiße Sepp. Da sagt der Erzbischof zu ihm, nein, mein Sohn, das heißt Josef. Da fragt er den anderen, wie heißt du? Ja, ihr kennt das, wie das ausgeht, die Geschichte. Der hieß Hannes, wie du sagtest vorhin. Da sagt er, nee, das heißt nicht Hannes, mein Sohn, das heißt Johannes. Da fragt er den dritten, und wie heißt du? Sagt er, ich bin der Joghurt. Hat Gott einen Namen? Schon Jakob hat Gott gefragt, als er da eine Nacht lang mit ihm gerungen hat, sag doch, wie heißt du? Er wollte wissen, mit wem er es zu tun hat. Wenn wir Menschen begegnen, wollen wir wissen, wer ist mein Gegenüber? Mose fragte, als Gott ihm begegnete da im Dornbusch, wie ist dein Name? Was soll ich denn sagen, wenn ich zu den Israeliten komme und die fragen mich, ja, wer hat dich denn geschickt? Ja, eine Flamme aus dem Busch. Und der Busch ist verbrannt oder nicht mehr oder was? Wie ist dein Name? Wie können wir dich identifizieren? Weder Mose noch Jakob bekamen von Gott eine klare Antwort. Gott fragte den Jakob, warum fragst du, wie ich heiße? Das ist nicht das erste Mal, dass Gott so zurückfragt und nicht das einzige Mal. Warum fragst du, wie ich heiße? Jakob bekam anstatt eine klare Aussage Gottes einen neuen Namen und er sagte, du sollst jetzt nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, weil du mit Gott gerungen hast und dabei überlebt hast. Und Mose bekam von Gott gesagt, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und jetzt gehst du hin und sagst dem Volk, Yahweh. Das heißt, ich bin da. Und sagst zu ihnen, der Ich bin da schickt mich zu euch. Was soll man mit dieser Aussage anfangen? Ob ich jetzt Heinrich Weidmann heiße oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Jetzt bin ich da. Mein Vater, der war so ein bisschen auch ein bisschen ein Schmitziger. Und dann, der pflegte immer zu sagen, zu den Leuten, da ging es um bei Sitzungen oder Zusammenkünften, wenn ich da bin, bin ich da, wenn ich nicht da bin, bin ich nicht da und jetzt bin ich da. Das war immer so eine Aussage, die habe ich von ihm gelernt. Wenn ich da bin, bin ich da. Wenn ich nicht da bin, dann bin ich nicht da. Aber jetzt bin ich da. Gott sagt dem Mose, ich bin da. Und wenn ich da bin, kannst du mit mir rechnen, kannst dich darauf verlassen und dann geht es. So. Also der Bericht, um den es euch heute geht, ich habe gefragt, wer ist dieser Manoah? Ein portugiesischer Seefahrer? Ein nordamerikanischer Apachenhäuptling? ein buddhistischer Mönch oder ein israelischer Bauer? Das vierte. Manoah ist die Hauptperson. Ein gottesfürchtiger Israelit, sein Name bedeutet Ruhe. Ist ein Mann mit Gelassenheit. Er ist verheiratet, seine Frau, ihr Name wird hier nicht genannt im biblischen Text, es steht Richter 13, könnt ihr nachlesen. Seine Frau ist unfruchtbar und sie kann keine Kinder bekommen. Ich gehe das einfach mal so den biblischen Bericht durch. Die leben in einer schwierigen Zeit und in einer kritischen Zeit in Israel, weil dieses Volk durch Ungehorsam gegen Gott unter Druck und von den Philistern in eine Zerreißprobe gestellt wurde. Übrigens, das Richterbuch beschreibt den Werdegang des Volkes Israel in so Wellenbewegungen. Geht immer so in etwa 4 Jahrzehnte. Sie kommen in eine große Krise durch ihre Gottlosigkeit. Gott schickt einen Richter, dann gibt es einen gewissen Aufschwung, eine Blütephase, so 10, 20 Jahre, wenn sie dann auf dem Höhepunkt ihres Wohlstandes sind, das ist ja fast so ähnlich wie in Deutschland, dann geht es schroff ab aufgrund ihrer Gottlosigkeit und dann ist das Jammern groß und dann ruft man aus, Gott, was ist, kannst du helfen oder so. Also so ist es. Eines Tages hatte Manoahs Frau eine Begegnung mit einem Boten Gottes. Ein Engel steht da, kommt zu ihr. Der sagt ihr, dass sie schwanger werden wird und einen Sohn bekommt. Und dann sagt er ihr, wie sie sich in der Schwangerschaft verhalten soll. Und dass der Sohn, den sie bekommen, ein besonderes Kind sein wird, nämlich ein Auserwählter Gottes. In der Bibel steht da der Begriff Nasiräer. Ist jemand, der dann enthaltsam lebt und ein gottgeweihtes Leben führt. Erfreut und begeistert erzählt die Frau ihrem Mann Manoah, stell dir vor, da ist einer gekommen und hat mir gesagt, wir kriegen ein Kind. Und ihr Mann glaubt das nicht, kann es nicht fassen und sagt, Gott hat dir das gesagt irgendwie? Ja, war ein Engel, ein Bote Gottes. Ein Bote Jahres steht da. Also, aber gut, das konnte ja der Manoah nicht lesen. Ist ja nur mündlich überliefert worden an ihn. Und dann macht Manoah etwas Besonderes. Er betet zu Gott und sagt, bitte Gott, schick diesen Mann nochmal. Und Gott erhört das und schickt den Mann nochmal. Das ist übrigens das einzige Mal in der Bibel nachweislich, dass Gott sich aufgrund einer Bitte von einem Menschen zu einem wiederholten Erscheinen oder Kommen hat bewegen lassen. Besonderheit an dieser Stelle. Okay, dann kommt der nochmal. Diesmal, als die Frau bei der Feldarbeit war, der Manoah nicht bei ihr und da begegnete wieder der Frau zuerst. Die Frau sagt, guter Mann, warte, ich hole meinen Mann. Er wartet, der Manoah kommt. Und dann erzählt der Bote Gottes dem Manoah genau das Gleiche, was er der Frau gesagt hat. Der ist darüber so erfreut und begeistert, dass er sagt, komm zu uns nach Hause. Ich lade dich ein zum Essen. Das war in Israel so. Gastfreundschaft steht vorne an. Das müssen wir mit einem Essen sozusagen besiegeln und feiern. Da sagt der Mann, hat eigentlich keinen Sinn. Wenn du mich auch hier hältst, dann werde ich doch nicht von deiner Speise essen. Willst du aber ein Brandopfer bringen, sagt er, also mit einem Brandopfer einen Dank Gott gegenüber ausdrücken, dann kannst du es dem Herrn Jahwe opfern. Und Manoah wusste nicht, dass der Bote ein Bote Jahwes war. Und er fragte ihn, wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Aber der Bote des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Der ist zu wunderbar. Und da nahm Manoah den Ziegenbock und ein Speisopfer, brachte es auf einem Felsen dem Herrn dar. Und da geschah Wunderbares. Manoah aber und seine Frau sahen zu. Und als die Flammen von dem Opfer aufloderte vom Altar gen Himmel, da fuhr der Bote des Herrn auf in der Flamme des Altars. Und als Manoah und seine Frau das sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Soweit der Bericht. Richter 13. Und ich frage mich, da ist ein Mann, der zutiefst betroffen und auch beglückt, fragt den Boten Gottes, wie heißt du? Und der sagt, wieso fragst du nach meinem Namen? Als wollte er damit ausdrücken, das hat doch mit dem Geschehen überhaupt nichts zu tun, wer ich bin oder wie ich heiße. Du hast von mir eine Zusage gekriegt, sei damit froh, deine Frau wird einen Sohn kriegen und alles läuft, weil der Name zu wunderbar ist. Das heißt, wenn ich dir den Namen sage, der geht über dein Verständnis und über dein begrenztes Denken hinaus. Und deshalb frage ich, was hat es mit dem Namen Gottes eigentlich auf sich? Was steckt da dahinter? Jahwe, das ist im Alten Testament der Name, mit dem Gott sich selbst offenbart und vorgestellt hat. Und ich habe euch schon gesagt, dem Mose gegenüber, das heißt, ich bin jetzt da. Wenn ich da bin, bin ich da. Und dann könnt ihr mit mir rechnen. Ich bin der immer da sein, denn das ist, was Gott eigentlich sagt. Dieser Name Jahwe kommt im Alten Testament über 6000 Mal vor. Ich habe es nicht gezählt. Aber Leute, die so Programme durchlaufen lassen, die haben festgestellt, 6828 Mal. Also gut, könnt ihr heute Nachmittag mal anfangen zu zählen. Die Kurzform davon ist Ja. Und neben diesem Jahwe-Namen Gottes gibt es dann eine ganze Reihe von Bezeichnungen, die ihren Ursprung auch mehr, nicht bei Gott, sondern bei Menschen haben, die zu diesem Jahwe-Namen noch etwas hinzugefügt haben, wie sie Gott erlebt haben und deshalb dann gesagt, ich habe ein Blatt vorbereitet, das könnt ihr dann am Ende, am Ausgang mitnehmen. Ich möchte jetzt nicht auf die ganzen Einzelheiten eingehen, die sind momentan nicht dafür so relevant. Und zu dem Jahwe-Namen gibt es dann eben noch die andere Form Elohim. Das ist eine Mehrzahlform, die wird etwa 2600 Mal belegt und dazu dann auch entsprechende Änderungen. Und das beschreibt ein Stück weit seine Schöpferwirkungsmacht, seine Herrschaft und vermittelt ein Stück weit ein Verständnis, wer Gott ist. Im Neuen Testament werden die Namen Jahwe mit Kyrios, mit Herr übersetzt und Elohim mit Theos. Und das kommt im Neuen Testament eben auch verschieden vor, sind dann die sogenannten Standardbegriffe und so beginnt das Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war Theos, Jahwe. Und Theos war das Wort. Thomas, als er vor Jesus stand, sagte, mein Kyrios und mein Theos, mein Herr und mein Gott. Johannes 20, 28 zum Beispiel. Und der Paulus schreibt dann, wir warten auf die selige Hoffnung und die Erscheinung unseres großen Theos, unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Also im Neuen Testament wird das alles eigentlich in Jesus zusammengebunden. Das heißt, der Jahwe des Alten Testaments und der Jesus des Neuen Testaments sind ein und dieselbe Person, sind miteinander identisch. Der Herr Jesus konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und der Vater und ich, wir sind eins. Das sind die Aussagen, die im Neuen Testament stehen. Und jetzt ist für mich die Frage, was ist nun das Wunderbare an diesem Namen Gottes? Das, was das Verständnisvermögen von dem Manoah überschreitet. Was ich zusammenfassen möchte, das eine ist, die Aktion geht von Gott aus. Es ist Gott persönlich, der hier kommt. Und er kommt zu den Menschen. Und er kommt erstaunlicherweise zu Fuß in einer solchen Weise, dass der Betroffene mit ihm von Angesicht zu Angesicht sprechen kann. Manoah hatte die Angst und sagt, wir müssen sterben, weil wir Gott gesehen haben. Und seine Frau sagte zu ihm, das interpretierst du falsch. Wenn Gott uns hätte töten mögen, hätte er das getan. Aber er hat uns am Leben gelassen. und sagt, unser Leben geht weiter, indem er uns ein Kind schenkt. Und das Kind ist geboren und kriegt den Namen, wie? Simson, der Sonnige oder ein Sonnenmann oder der Sonnenschein. Manoah und seine Frau sind die Eltern von Simson. Simson war ein Richter, den Gott eingesetzt hat, um das Volk aus den Händen der Philister zu befreien. Und hier macht Gott selbst die Aufwartung einem einfachen Bauernehepaar, den anzukündigen, durch den er Großes bewirken wird. Gott nennt nicht seinen Namen an der Stelle, und das unterscheidet den Boten, der da kommt, eigentlich von anderen Engeln. Wenn Engel erscheinen, wie zum Beispiel bei Maria oder bei Zacharias, die Ankündigung der Geburt Jesu, da sagt er, ich bin der Engel Gabriel, ich bin gesandt von Gott, euch das zu sagen. Dann stellen sich die Engel mit ihren Namen vor oder sagen, ich bin von Gott gesandt, dir das zu sagen. Das kommt bei dem Manoah alles nicht so vor. Und daraus schließen die meisten Ausleger, das war Gott, das war Jesus selbst, der hier auftritt und das nach vorne bringt. Der wunderbare Name könnte man, wenn der Manoah ein bisschen Bibelkenntnis gehabt hätte, zurückführen auf den Bundesschluss am Sinai, wo Gott gesagt hat, ich will einen Bund schließen und ich will Wunder tun. Da kommt dieses Wort Palat vor, genauso wie da, was er dem Manoah gesagt hat. Es ist Palato, mein Name. Zu wunderbar, zu groß für dich. Und in Jesaja Kapitel 9 wird Jesus angekündigt, er heißt wunderbar, Palat, sein Name, genau das gleiche. Und so gibt Gott dann auch bei dem Opfer Klarheit und was es ist. Gott offenbart sich durch Jesus. Das ist für uns eigentlich die Botschaft daraus. Er sagt nicht explizit seinen Namen, sondern ich bin, der da ist. Und wenn ich da bin, dann geschieht Wunderbares. Das haben die Leute erkannt. Und für sie war dann bewusst, Gott ist uns begegnet. Er schenkt uns das Leben und gibt uns Großes. Was hat das mit uns zu tun? Jetzt haben die Glocken geläutet, muss ich Schluss machen. Es geht darum, diesen Yahweh, den daseienden Gott, der in Jesus Christus sein Wesen, sein Gesicht und seine Gestalt gezeigt hat, der in Jesus einen Namen hat, der Retter, Heiland bedeutet und damit Wunderbares tut, dass wir den persönlich kennenlernen. Nicht nur vom Hören sagen, so wie es bei Hiob der Fall war, und der dann am Ende, als Gott mit ihm sprach, erkannt hat, jetzt habe ich dich gesehen, jetzt weiß ich, wer du bist. Dass auch wir Gott persönlich kennenlernen können. Kann man das? Gott persönlich kennenlernen? Ich hatte eine, sage ich mal, eine gute Schulbildung. Da haben wir im Religionsunterricht noch Allgemeinbildung über jetzt Christentum gehabt. Wir haben im Kindergottesdienst die Jesusgeschichten gehört, so wie hier unsere Kinder. Und wir wurden da mit dem Namen Jesus bekannt. Im Konfirmandenunterricht lernten wir nach Luthers Katechismus die Hauptstücke des Glaubens, die 10 Gebote und all die Dinge. Das war eine gute Grundlage, eine Wissensvermittlung über Gott und Allgemeines, was man da wissen sollte. Aber es hat bei mir jetzt zum Beispiel nicht ein persönliches Kennenlernen mit Gott stattgefunden. Das geschah später, indem Menschen mich an die Bibel, an das Wort Gottes hingeführt haben, indem ich durch Bibellesen und auch durch Gespräche erkannt habe, dieser Gott will in Jesus mir persönlich begegnen. Und dann durch wirklich auch eine Bekehrung und Wiedergeburt habe ich persönlich dann erfahren, dieser Gott, Jahwe und Jesus ist mein Heiland. Und dieses persönliche Wissen ist zur Gewissheit geworden, was mich bis heute nicht mehr verlassen hat. Glaubensgewissheit, das gibt es und das kann man erleben. Und da wird Gott mit jedem anders verfahren. Manoah ist eine Einzelbegegnung in der Bibel. So etwas hat es nicht ein zweites Mal gegeben. Aber andere Menschen haben Gott in der gleichen Weise oder ähnlich erlebt wie dieser Manoah. Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe ihn erkannt. Jetzt weiß ich Bescheid. Es geht darum, dass du Jesus, den Retter und Heiland, persönlich kennst und persönlich kennenlernst. Deshalb hat er seinen Namen offenbart. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinen Namen den Vater bittet, wird er euch erhören. Und dann ist es so, wie Birgit am Anfang gesagt hat, wenn man dann erkannt hat, mit wem man spricht und weiß, dann kann man anders mit der Person reden. Wenn man Gott nicht kennt, dann kann man beten allgemein, wie Menschen beten. Aber wenn du diesen Vater im Himmel durch Jesus persönlich kennst, dann kannst du dein Herz vor ihm ausschütten. Dann wird er hören auf dich, so wie er auf diesen Manoah gehört hat. Und dann wird er dir Klarheit geben über Dinge, die zu wunderbar sind zunächst, um zu verstehen. Aber es wird dann in deinem Herzen zu einer Gewissheit werden, der Gott, der da ist, ist auch für dich da. Der will dich segnen, der will dir Wunderbares zeigen und erleben lassen und dass du an seiner Hand, geführt von seinem Geist, gewiss nicht nur durch dieses Leben kommst, sondern dorthin, wo der Herr Jesus gesagt hat, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, bei mir sind und die Herrlichkeit sehen, die ich hatte, bevor diese Welt gegründet war. Wir sehen Schönes hier draußen, Wunderbares. Größeres werden wir sehen, wenn uns der Herr Jesus die Augen öffnet für seine Herrlichkeit. Und das wünsche ich euch. Und wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, dann ist das so ein kleiner Lichtblick. Ein Zeichen, das Jesus uns auf dem Weg gibt, wo er gesagt hat, macht das, so oft ihr das tut, in Erinnerung an mich. Ich bin da. Ich bin der Daseinende. Ihr werdet ein Stück Brot essen. Das ist was ganz Allgemeines. Aber gegeben von mir als Zeichen meines hingegebenen Lebens für dich, wird es bedeutungsvoll und zur Gewissheit in deinem Leben. Ihr werdet einen Schluck aus dem Kelch trinken. Die Frucht des Weinstockes. Symbolisch für das Blut, das ich für euch hingebe. Eigentlich etwas Allgemeines. Aber unter meiner segnenden Hand, von dem Daseinenden für euch, ein Zeichen der Vergewisserung. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.